WDR 3 Podcast. Forum.
Herzlich willkommen zum Forum auf WDR 3. Ich bin Peter Grabowski, der kulturpolitische Reporter, und unser Thema heute ist die Lage der Kultur in den Kommunen nach der Kommunalwahl. Dazu begrüße ich im Studio, ich glaube 34 des Kölner Funkhauses, die Direktorin der Stadtbibliothek Solingen und Co-Vorsitzende des Landesbibliotheksverbandes, Heike Pflugner. Den Vorsitzenden des Kulturrates NRW, Lorenz Deutsch, und Andreas Kimpel, Kulturdezernent aus Gütersloh und stellvertretender Vorsitzender des Kulturausschusses im NRW-Städtetag. Ihnen allen dreien herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Danke. Hallo.
Die CDU ist bei der Kommunalwahl am Sonntag mit rund 33% landesweit die stärkste Partei geblieben. Die SPD mit großem Abstand nur noch Nummer 2 in ihrem einstigen Kernland NRW. Die Grünen fallen zurück. Die AfD mit 14,5% im Landesschnitt aktuell die dritte Kraft in Stadträten und Kreistagen. 13,7 Millionen Menschen ab 16 Jahren waren wahlberechtigt. Knapp 57% von ihnen haben ihre Stimme abgegeben. Das ist die höchste Beteiligung an einer Kommunalwahl in NRW seit 3 Jahrzehnten. Von der lange zunehmenden allgemeinen Politikverdrossenheit kann also keine Rede sein. Während die nachlassende Identifikation mit den etablierten Parteien, jedenfalls im Ergebnis der AfD, unübersehbar ist. Die Kultur ist in Nordrhein-Westfalen ganz überwiegend in der auch finanziellen Verantwortung der Kommunen. Mehr als 70% der Ausgaben der öffentlichen Hand für Kunst und Kultur stammen aus den Kassen der Städte und Gemeinden. Die möglichen Folgen dieser Wahl und die Perspektiven der NRW-Kultur in den nächsten 5 Jahren besprechen wir in der kommenden Stunde. Und wir beginnen mit den Eindrücken vom Wahlsonntag. Frau Pflugner, geboren in Paderborn, studierte Bibliothekarin, leitet nach Jobs in Kassel, Hannover, Achim, Herten und Recklinghausen seit gut 5 Jahren die Stadtbibliothek Solingen und ist seit 2023, wie gesagt, auch eine der beiden Vorsitzenden des Landesbibliotheksverbandes. Frau Pflugner, in Solingen gab es so eine Art Repräsentativergebnis für NRW. Die CDU deutlich vor SPD, AfD und Grünen. Der christdemokratische und der sozialdemokratische Kandidat gehen nächste Woche in die Stichwahl. Für eine Mehrheit im Rat, die es ja spätestens im nächsten Jahr für den städtischen Haushalt braucht, müssen sich mindestens 3 Parteien zusammentun. Welche Reaktionen und Überlegungen löst das bei Ihnen als Leiterin der Stadtbibliothek aus?
Ich denke, solange die demokratischen Parteien wirklich die Oberhand im Stadtrat haben, sehe ich das relativ positiv, weil die demokratischen Parteien in Solingen schon sehr positiv gegenüber der Stadtbibliothek eingestellt sind.
Lorenz Deutsch ist ein erfahrener Kulturpolitiker, seit 20 Jahren als sachkundiger Einwohner im Kulturausschuss des Kölner Stadtrates. Von 2017 bis 2022 für die FDP im Düsseldorfer Landtag, dort kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion gewesen, die in dieser Zeit auch an der Regierung beteiligt war. Seit dem Ausscheiden aus dem Parlament leitet er die Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach, die zur FDP-nahen Naumann-Stiftung gehört, und ist im Ehrenamt auch Vorsitzender der Kölner FDP. Hier im Forum vertritt er allerdings den Kulturrat NRW, einen Zusammenschluss von mehr als 100 Organisationen aus dem ganzen Land und allen Bereichen von Kunst und Kultur, dem er in der Nachfolge des legendären Gerhard Baum seit gut 2 Jahren vorsitzt. Herr Deutsch, das Kölner Wahlergebnis ist anders als das Solinger nicht NRW-typisch. Die Grünen stellen weiterhin die stärkste Fraktion im Rat, gefolgt von CDU und SPD. Und sogar die Linke liegt noch vor der AfD, die unter 10% geblieben ist. In die Stichwahl zum Amt der Oberbürgermeisterin, des Oberbürgermeisters, gehen eine Grüne und ein Sozialdemokrat. Aber auch in Köln müssen für den nächsten Haushalt mindestens 3 Parteien zusammenfinden, vermutlich sogar 4. Frage an den Kulturratsvorsitzenden: Was sagt dieses Ergebnis über die Verschiedenheit nicht nur der großen Städte Nordrhein-Westfalens, sondern auch über die kommunale Politiklandschaft insgesamt?
Ich würde erst mal sagen, dass Verschiedenheit auf dieser Ebene eigentlich das entscheidende Stichwort ist. Sie haben eingeleitet mit den Landesgesamtzahlen, die aber natürlich sehr theoretisch sind. Also entscheidend ist eben die kommunale Ebene, die Räte, die Kreistage. Und da zeigt sich überall ein anderes Bild. Und noch nicht mal einheitlich von großen Gemeinden zu kleinen Gemeinden, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr buntes, an sehr vielen Stellen sehr unterschiedlich zusammengesetztes Bild. Und das ist die unmittelbarste Ebene der Politik überhaupt. Und das heißt, alle, die sich für Kulturinstitutionen verantwortlich fühlen, die in der freien Szene aktiv sind, müssen jetzt eben mit diesen Konstellationen arbeiten, sind gut beraten, zügig Kontakt aufzunehmen an die, die aller Voraussicht nach jetzt Verantwortung tragen werden. Und das ist ein sehr buntes Mosaik.
Herausforderungen hat Lorenz Deutsch schon erwähnt. Die gibt es auch in Gütersloh. Andreas Kimpel, von meinen drei Gesprächspartnern derjenige, der zumindest kulturpolitisch am längsten aktiv ist, würde ich sagen, weil er schon 1989 als Abteilungsleiter im Kulturamt seiner Heimatstadt Bielefeld unterwegs war, nach einem Ausflug ins Kulturbüro OWL, also Ostwestfalen-Lippe, auch die Leitung des Bielefelder Kulturamts übernommen hat, um dann vor 20 Jahren als Dezernent für Kultur und Weiterbildung nach Gütersloh zu wechseln. Besonderheit dort, es gab am Sonntag keine Bürgermeisterwahl. Die war nämlich schon im Herbst 2024, nachdem der vormalige Amtsinhaber abgewählt worden war. Seitdem ist da ein SPD-Mann Stadtchef, der es mit dem neuen Rat aber vermutlich nicht so leicht haben wird, der am Sonntag zusammengesetzt wurde. Denn da sieht's eher nach einer Mehrheit ohne seine Sozialdemokraten aus. Knifflige Angelegenheit für die kommunalpolitische Gesamtsituation, oder Herr Kimpel?
Ja, in der Tat, aber nicht unbekannt für Gütersloher Politikverhältnisse. Wir sind es die letzten Jahre nicht gewohnt gewesen, so nach dem Modus einer Koalition Mehrheiten im Rat zu organisieren, sondern es waren immer wieder individuell projektbezogen, themenbezogene Mehrheiten, die sich gebildet haben. Es gab also keine klassischen Koalitionsblöcke, so wie wir das kennen. Wenn man sich das Wahlergebnis jetzt anschaut, könnte es ähnlich fortgesetzt werden. Aber es gibt vielleicht auch Chancen, dass sich die größeren Volksparteien auch annähern, vielleicht eine eigene Agenda kreieren können und damit auch dazu beitragen, dass eine stabile Perspektive besteht, die dann auch dazu führen kann, dass etwaige Antragsfluten von kleineren Parteien dadurch vielleicht auch minimiert werden können.
Wir gucken auf das gleich im Detail. An der Stelle jetzt denke ich erstmal Heinz-Dieter Wette, der hier heute nicht sitzt. Das ist der Kämmerer der Stadt Gütersloh. Der hat nämlich die jährlichen Etatberatungen mit Andreas Kimpel extra verlegt, damit der heute hier sein kann. Und das soll nicht unerwähnt bleiben, wenn es doch immer heißt, die Verwaltung und die Bürokratie sei so unflexibel. Diese kleine Anekdote taucht sogar als Überleitung in den Maschinenraum der Kulturpolitik. Da gucken wir jetzt mal hin. Geschätzt die Hälfte aller Abgeordneten zieht nach dieser Kommunalwahl erstmals in ein Parlament ein. Herr Deutsch, Sie sind in Köln ja schon seit über 20 Jahren in einem Kulturausschuss. Was bedeutet das für die Arbeit in so einem Gremium?
Naja, wenn die persönliche Zusammensetzung sich verändert, dann müssen sich auch in der ersten Phase erstmal wieder alle finden, mitbekommen, was ist den Einzelnen wichtig, wie reagieren sie aufeinander. Also ist natürlich viel, wie man so schön sagt, Chemie dann auch im Spiel. Manche Debatten werden dann neu geführt, wo vielleicht die, die schon länger da sitzen, denken, ja, das haben wir ja schon häufig diskutiert. Das gehört halt auch zur Demokratie dazu, dass Sachen unter neuen Perspektiven auch neu diskutiert werden. An sich ist das, finde ich, unter demokratischen Gesichtspunkten eine gute Nachricht, dass es solche Wechsel gibt, dass sich Konstellationen eben verändern über Wahlen. Sonst bräuchte man das alles ja gar nicht machen.
Jetzt gibt es nicht nur, aber auch aus der Perspektive der Kulturverwaltung und der Institutionen den Faktor der Sachkunde. Herr Kimpel, Sie sind, ich habe das beschrieben, schon seit 36 Jahren in verantwortlichen Positionen in Kulturverwaltung. Welche Bedeutung hat die Kompetenz von KulturpolitikerInnen im Stadtrat für ihre Arbeit?
Also ich habe unterschiedliche Perspektiven auf die Frage. Die eine möchte ich so beantworten, nämlich die, wie gehen wir damit um, dass wir viele neue Parlamentarier jetzt nach der Wahl dann wieder in unseren Parlamenten und in den Ausschüssen finden. Das ist auch eine Herausforderung, nicht nur für die Person, sondern auch für eine Verwaltung. Und die Verwaltung in Gütersloh will damit proaktiv umgehen, wird damit proaktiv umgehen und wir werden Coachings anbieten, die in die Richtung gehen, die Politiker da abzuholen, wo sie stehen. Denn wir müssen davon ausgehen, dass für viele Neuland betreten wird. Und so werden wir Workshops anbieten, was das kommunale Haushaltsrecht bezogen auf die Kulturetats betrifft, aber auch auf die Gesamtstatik der Kulturverfassung auch in unserem Land, damit man weiß, wie die Dinge zusammenhängen, wie man sie einzusortieren hat, welche Ziele auch die Landeskulturpolitik verfolgt. Das ist das eine. Damit kann man, glaube ich, proaktiv auch umgehen und ich empfinde das auch als eine Art von Verwaltung, hier Brücken zu bauen, um den Einstieg auch zu ermöglichen, denn es ist auch in unserem ureigensten Interesse, dass Entscheidungen fachkompetent getroffen werden. Das nächste Stichwort ist damit geliefert, Fachkompetenz. Da stelle ich allerdings im Laufe der Zeit fest, dass die Schere zwischen der Fachkompetenz auf der einen Seite bei der Verwaltung und auf der anderen Seite bei den politisch Vertretenen weiter auseinandergegangen ist in den Jahren. Wie erkläre ich mir das? Insbesondere bei dieser Wahl ist es sehr offensichtlich, dass ich selbst wahrgenommen habe, wie schwierig es noch ist, Menschen für das politische Ehrenamt zu gewinnen, zu akquirieren, sie mir auch mit diesem Zeitvolumen, was, wenn eine seriöse Ratsarbeit und Ausschussarbeit praktiziert wird, einhergeht, dazu bereit sind, noch dies zu tun. Und es war schwer, ich weiß es aus Gütersloh, aber auch aus anderen Städten, noch geeignete Kandidaten zu finden, die Listen zu besetzen. Sie nicken, Herr Deutsch. Ich glaube, das ist eine landesweite Entwicklung gewesen. Und es sind dann vielleicht auch, das ist eine These, eine steile These, vielleicht auch nicht immer diejenigen, die schon die meiste Politikerfahrenheit dann mitbringen. Also ist es auch eine Aufgabe für die Parteien, vielleicht über ihre Stiftungen, über die kommunalpolitischen Vereinigungen, die es gibt, auch hier Qualifizierung anzubieten, junge Politiker, denen das Thema Kommunalpolitik noch fern liegt, näher zu bringen. Was ist eine Kommunalverfassung? Wie funktioniert ein Rat? Was heißt eine Geschäftsordnung? Wie geht dieser ganze parlamentarische Betrieb mit Abstimmungsverhalten? Das muss man ja kennen, um dann auch gute Beschlüsse am Ende des Tages zu treffen, aber auch um eine gute Debattenkultur am Ende des Tages in solchen Gremien dann zu haben. Und da sind also mehrere Herausforderungen, denn es wäre gefährlich, wenn diese Schere, die ich eben beschrieben habe, wenn die zu weit auseinander geht und hier ein großes Qualifikationsdelta klafft zwischen Politik und den Experten in der Verwaltung auf der anderen Seite.
Ich gehe genau von da aus mal weiter zu Heike Pflugner. Sie vertreten ja an der Spitze des Bibliotheksverbandes NRW die öffentlichen Bibliotheken. Ihr Kollege Meyer Döppinghaus von der Uni und Landesbibliothek Bonn macht das für die wissenschaftlichen. Stadtbibliotheken wie Ihre in Solingen haben sich in den vergangenen ein, vielleicht auch zwei Jahrzehnten stark verändert, sind von, ich sag das jetzt mal etwas flapsig, Lese- und Ausleihorten zu Treffpunkten mit einem breiten Veranstaltungs- und Bildungsprogramm geworden, das ja von einer erfreulichen Breite auch der Bevölkerung genutzt wird. Kinder, Eltern, Schüler, Studierende, Senioren, Menschen mit Handicap und mittlerweile auch viele mit Zuwanderungsgeschichte. Das ist nicht immer so gewesen. Für diese Arbeit brauchen Sie die Unterstützung der Politik vor Ort. Aber wie gut sind die KulturpolitikerInnen denn im Thema, um für Sie und Ihre KollegInnen im ganzen Land dann auch kompetent Entscheidungen treffen zu können?
Das ist natürlich von Kommune zu Kommune unterschiedlich und auch von Politiker zu Politiker. Aber ich sehe da auch eine Bringschuld der Bibliothekare, insbesondere der Bibliotheksleitung, aktiv mit den Kulturpolitikern in Kontakt zu treten und nochmal deutlich zu machen, wir sind Bibliothek, wir sind dritter Ort, wir sind führend in der außerschulischen Leseförderung, wir machen Informations- und Medienkompetenz, Sprachbildung wird immer mehr zu unserem Thema. In den Innenstädten ist teilweise vor der Grundschule ein Sprachförderbedarf von über 45%, wo die Bibliotheken sich immer mehr einsetzen und auch Sprachbildungsprogramme anbieten. Es liegt auch wirklich an den Bibliotheksleitungen oder an den Bibliotheksmitarbeitern selber aktiv zu den Kulturpolitikern zu gehen und zu sagen, guckt mal, was machen wir hier alles. Die Bibliothek ist ja immer noch bei vielen, man leiht dort Bücher aus.
Ich will das nochmal in die Runde geben. Ich höre als kulturpolitischer Reporter die Klage, wenn ich ehrlich bin, aller Orten. Von MuseumsdirektorInnen, von TheaterintendantInnen, von BibliotheksleiterInnen. Das Gegenüber, auf das wir treffen, ist eher in Ausnahmefällen als in der Regel gut informiert über das, was wir da eigentlich machen und wie das heute funktioniert. Ja. Die Vorstellung von, was tut ein Museum, was macht ein Theater, was macht eine Bibliothek, sind, sagen wir mal, oft sehr vereinfacht und auch oft noch sehr veraltet. Nehmen Sie das auch so wahr, Herr Deutsch, dass es da zumindest, Herr Kimpel spricht von Coaching, Qualifikationsbedarfe gibt? Und wie würden Sie sich, wenn Sie die identifiziert haben, vorstellen, dass man das am besten auffängt?
Also ich bin ganz vorsichtig mit der These, dass das irgendwie weniger wird oder ähnlich. Ich glaube, das Problem hat schon ganz lange bestanden. Und das hat natürlich mit den Strukturen kommunaler, ehrenamtlicher Politik zu tun. Also man muss sich diese Politiker, wo, wenn man Politikerinnen oder Politiker sagt, immer sofort die Leute irgendwie im Bundestag oder irgendeine Talkshow vorstellen, die muss man sich ja vorstellen als Leute, die erstmal ganz normale Jobs haben und dann engagieren die sich aufgrund von politischen Orientierungen tatsächlich auch noch in der Partei und das tun sie dann so, dass sie dann irgendwie auf Listen kommen und dann tatsächlich je nach Ergebnis auch gewählt werden oder von ihrer Fraktion als Sachkundige noch dazu nominiert werden. Das ist ja eine Chance übrigens, anders als in Berufsparlamenten, ist das in diesen kommunalen Parlamenten eine Chance, dass man neben den gewählten Ratsmitgliedern auch noch die sogenannten Sachkundigen, Einwohner und Bürger dazu holen kann. Und da, sage ich mal, sind Fraktionen natürlich sehr gut beraten, da auch wirklich die Chance zu ergreifen, Leute aus dem Feld zu holen, die auch mit einer bestimmten Sachkenntnis kommen. So, aber diese ehrenamtlichen Leute, die sind dann vielleicht in so einer Ratsfraktion, je nach Größe, die sind vielleicht 3, vielleicht sind sie 9, vielleicht sind sie in großen Kommunen mit einer großen Fraktion sogar 20. Aber da hört es dann auch irgendwann wirklich auf. Mehr Leute sind das nicht. Und die müssen aber alle politischen Felder abdecken. Und die Erwartung, dass da geborene Kulturpolitiker, Sportpolitiker, Jugendpolitiker, weiß ich, Finanzpolitiker sind, das kann ja in so einer Auswahl gar nicht zutreffen. Also muss man immer damit rechnen, dass man es mit politisch hochinteressierten und engagierten Leuten zu tun hat, die aber nicht unbedingt aus dem Feld jetzt ganz ureigen heraus geboren sind. So, und das ist ja kein Lehrberuf, Politiker zu sein, das ist ein Lernberuf. Man muss da über Praxis irgendwie hinkommen. Und man muss dann eben raus. Man muss dann in, wenn man als Kulturpolitiker unterwegs ist, da muss man in seine Stadtbibliothek gehen und sich da schlau machen, was da los ist. Und in die Theater. Und das ist ja alles herausfordernd, wenn man da die ganzen Angebote, gerade in größeren Städten, wahrnehmen will. Also abends immer irgendwo sein, in Konzerten, in Theater, bei Tanz, zu Lesungen gehen, dann noch die Leute treffen, die dahinter sind. Das ist sehr, sehr zeitintensiv. Und selbst wenn sie aus dem Theater kommen, heißt das auch noch längst nicht, dass sie einen Sinn für die Bibliothek haben oder wissen, was da irgendwie mit einer Stadtteilkultur los ist. Ja, also auch das ist keine Garantie dafür, dass man jetzt in der Breite dann irgendwie kompetent unterwegs ist. Auch die müssen sich dann die ganzen anderen Felder erarbeiten. Und manchmal ist das vielleicht sogar besser, wenn man nicht irgendwo spezialisiert ist, sondern sich das erstmal alles so ein bisschen generalistisch anschaut.
Weil man nicht als Agent der Partikularinteressen auftritt, für die man ja womöglich als Sachkundiger, Einwohner oder Bürgerin da hinten nominiert ist. Ich möchte es noch einmal kurz an einer Stelle vertiefen, weil Herr Kimpel in der Situation ist, dass er nach einem erfüllten Berufsleben in Bälde die Tätigkeit als Kulturdezernent aufgeben und in den sicherlich wohlverdienten Ruhestand gehen kann. Wann ist das soweit, Herr Kimpel?
Ende April nächstes Jahr.
Wer wird denn nach Ihnen Kulturdezernent?
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich noch nicht definitiv beantworten kann. Ich kann nur beantworten, was geplant ist. Geplant ist vom jetzt amtierenden Bürgermeister, der ja im letzten Jahr gewählt wurde durch den Abwahlprozess und das Thema auch schon Teil des Wahlkampfes war, dass das Kulturdezernat nicht wieder mit einem Beigeordneten besetzt werden soll. sondern dass diese Aufgabe dann der Bürgermeister selbst übernehme, neben seinem Hauptamt. Das ist auch noch aktuell. Ich habe dagegen deutlich remonstriert, habe gewarnt, dass das möglicherweise nicht gerade die klügste Entscheidung ist, bei einem so ausfüllenden Amt wie das des Bürgermeisters noch zusätzlich die Kultur zu übernehmen, beziehungsweise möglicherweise damit auch suggeriert wird, Kultur ist ja nur so ein kleines Aperçu und kann man quasi nebenbei machen. Das hielte ich kulturpolitisch für fatal, gefährlich. Da besteht die Gefahr von Dominoeffekten. Das ist nicht das, wofür wir drei hier stehen, wofür wir kämpfen, wofür wir immer wieder auch sagen, dass Kultur mehr ist eben als nur die Veranstaltung und die Institute, sondern dass wir eintreten für Kultur als Gesellschaftspolitik, als Demokratieentwicklungspolitik, als Diskurspolitik. Das würde ich dann in der Tat mit einem großen Fragezeichen versehen, ob so eine Entscheidung dann richtig wäre. Und da mache ich auch keinen Hehl raus und formuliere das auch so deutlich.
Was Sie nicht sehen können im Radio ist, dass Heike Pflugner fast es geschafft hätte, sich ein kleines Schleudertrauma vom Nicken einzuhandeln. Denn Frau Pflugner, wie wichtig ist Ihnen als Bibliotheksdirektorin und auch als Landesverbandsvorsitzende, dass in der Verwaltung die Kultur in der Kommune auch in der Verwaltungsspitze entsprechend herausgehoben, positioniert und profiliert ist?
Als Herr Kimpel das erzählt hatte, habe ich etwas reflektiert und hatte zwei Kommunen in NRW vor Augen, wo es passiert ist. Es gab keinen Kulturdezernenten oder keine Kulturdezernentin mehr, sondern wurde auch von dem Bürgermeister mit übernommen oder vom Oberbürgermeister, je nachdem. Und das war nicht gut für die Bibliotheken, muss ich sagen.
Hat sich konkret wie geäußert?
Dass doch die Bibliotheken etwas nach hinten gefallen sind.
Das heißt, dass Häuser, vor allen Dingen Theater, die einen anderen Auftritt haben in der Regel, und Museen dadurch sich nach vorne schieben und die Bibliotheken immer so ein bisschen leiser sind, was aber in der öffentlichen Wahrnehmung und dann vielleicht auch sogar in der kommunalpolitischen Wahrnehmung etwas untergeht. Keine Kulturinstitution der öffentlichen Hand erreicht so viele Menschen in der Stadtgesellschaft wie die Bibliothek. Sie hören das Forum auf WDR3. Wir sprechen heute in der Woche der Kommunalwahl über die Kultur in den nordrhein-westfälischen Kommunen. Bei mir im Studio sind die Co-Vorsitzende des Landesbibliotheksverbandes Heike Pflugner, Lorenz Deutsch, der Vorsitzende des Landeskulturrates, sowie der langjährige Kulturdezernent aus Gütersloh, Andreas Kimpel. Sprechen wir jetzt mal über konkrete inhaltliche Herausforderungen, vor denen die Kultur in den kommenden 5 Jahren in den Kommunen steht, und beginnen mal mit dem Kernthema jedes öffentlich geförderten Bereichs, nämlich dem Geld. Ich hatte eingangs schon erwähnt, in Nordrhein-Westfalen tragen die Städte und Gemeinden mehr als 70% aller Kulturausgaben der öffentlichen Hand. In den Großstädten sind es vermutlich sogar 80% und mehr. In den übrigen Flächenländern liegt dieser sogenannte Kommunalisierungsgrad nur bei rund 50%. Das heißt, die kulturelle Landschaft in NRW steht und fällt mit den Stadtfinanzen. Für die sieht es aber landesweit nicht gut aus. Nur 18 der rund 400 Kommunen und Kreise in NRW hatten im vergangenen Jahr einen ausgeglichenen Haushalt. Und 6 von 10 rechnen damit, bis 2028 in die sogenannte Haushaltssicherung zu rutschen, also nicht mehr vollkommen eigenständig über ihre Ausgaben entscheiden zu können. So verkürze ich das jetzt mal mit der Haushaltssicherung. Gleichzeitig steigen nicht nur Löhne und Gehälter oder Baukosten, sondern am 1. Januar sollen auch noch die neuen Honoraruntergrenzen für KünstlerInnen in Kraft treten. Frau Pflugner, mal ganz praktisch gefragt: Was kann die Stadtbibliothek Solingen in 2026 oder spätestens 2027 nicht mehr anbieten, wenn sie nicht mehr Geld bekommt als bisher?
Wir haben das Glück, aktuell einen Doppelhaushalt zu haben, 25-26, so dass ich 27 noch keine Prognose abgeben möchte. Ich kann rückblickend sagen, der Buchpreis zum Beispiel ist seit 2019 um 13,7% gestiegen. Aber wir konnten tatsächlich die Kämmerei dazu überreden, uns dafür einen Ausgleich zu schaffen. Ob das jetzt in jeder Kommune so ist, das weiß ich nicht. Aber auch hier, es liegt wieder an den Bibliotheksleitungen. Man muss es kommunizieren. Wir haben 68.000 Neuerscheinungen im Jahr. Der Bedarf ist da natürlich sehr hoch.
Das sind nur Bücher, ne?
Das sind jetzt nur
68.000 neue Bücher.
Genau, das sind tatsächlich nur Bücher und da müssen wir eine Auswahl draus treffen. Und wir wollen natürlich ein breit gefächertes Angebot. Was hinterüberfallen kann, sind halt Veranstaltungen zum Teil.
Ich komme nochmal direkt bei Ihnen auf diese Honoraruntergrenzen. Das hat ja zumindest nach meiner Beobachtung auch in Bibliotheken zugenommen, dass es eine Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern gibt, mit LiteratInnen. Es wird viel mehr gelesen, es wird auch gemeinsam Leseförderung betrieben etc. Wenn nun diese Honoraruntergrenzen am 1. Januar eingeführt werden, Hintergrund ist das Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen, das diese Honoraruntergrenzen vorschreibt. Es gab eine Kommission, die Empfehlungen ausgesprochen hat, woran die sich orientieren sollen. Im Ministerium selbst geht man davon aus, dass wenn diese Mindesthonorare, nenne ich die jetzt mal verkürzt, kommen, der durchschnittliche Aufwand für die Vergütung von KünstlerInnen in Projekten, die öffentlich gefördert sind, um 30% steigen wird. Das würde bedeuten, wenn es nicht mehr Geld gibt, gibt es ein Drittel weniger Projekte. Heißt das für Sie schon, wenn Sie jetzt fürs nächste Jahr planen, ich muss gucken, was ich noch machen kann?
Also rein praktisch betrachtet, die Stadtbibliothek Solingen feiert nächstes Jahr ihren 100. Geburtstag und wir haben das Programm schon stehen für nächstes Jahr. Wir haben relativ hochwertige Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren, die bestimmt oberhalb dieser Grenze sind. Mhm. Also es hat uns fürs nächste Jahr tatsächlich noch nicht betroffen. Für 2027 mag ich keine Prognose abgeben.
Das kann ich gut verstehen. Herr Kimpel, Sie können ja mittlerweile, der April ist ja nicht mehr weit, frei sprechen. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind und die Finanzlage der Stadt Gütersloh sich nicht ändert, dann wird auch sie natürlich die Kostensteigerung in allen möglichen Bereichen treffen. Die Tarife sind in den letzten 24 Monaten bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und auch bei den Theaterbeschäftigten in den Museen etc. deutlich angestiegen. Zum Glück, die Leute sollen vernünftig verdienen. Jetzt kommen noch die Mindesthonorare dazu. Was heißt das für so ein städtisches Kulturangebot in einer Mittelstadt in OWL?
Vielleicht zunächst einmal der Satz, dass Mindesthonorare, Künstlermindesthonorare erstmal in sich eine gute, richtige Sache sind. Nämlich, dass wir endlich dazu kommen, faire Bezahlung für oft prekäre Arbeitsverhältnisse dann zu schaffen. Schwierig wird die Gegenfinanzierung, gerade in den Bereichen, wo wir mit Künstlerinnen und Künstlern eben genau aus diesem Sektor dann zusammenarbeiten, möglicherweise auch noch Teil von Förderanträgen oder Förderbewilligungen möglichst damit einhergehen, dass diese Gegenfinanzierung, nämlich dieses Mehr, was dann an Honorar zu zahlen ist, im Moment in den Haushalten erstmal per se so nicht eingeplant ist, sondern die Honorarpositionen insgesamt ja gekürzt worden sind in den letzten Jahren. Das bedeutet für Gütersloh, dass Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre ungefähr dazu geführt haben, dass im Volumen von 10% der Kulturetat abgeschmolzen ist. Dieser Konsolidierungsprozess soll fortgesetzt werden. Sie haben ja den Kämmerer schon eben angesprochen. Das sind genau diese Gespräche, worum es geht. Und ich habe, Sie haben auch gesagt, ich dürfte frei sprechen, die Linie herausgegeben, wir kürzen nicht weiter. Wir kürzen nicht weiter. Und wir führen auch wieder die Dynamisierung ein. Wir hatten aus der Kulturentwicklungsplanung heraus eine 2,5-prozentige Dynamisierung dieser Ansätze, um wenigstens einen kleinen Teil dieser Preissteigerung, Tarifsteigerung, Energiekostensteigerung, ein Riesenthema für große Institutionen, wenigstens kompensieren zu können. Und ich bin gespannt auf die Gespräche, die jetzt vor uns liegen. Ich stehe quer im Stall. Ich bin gespannt, wie das mit dem neuen Kulturausschuss dann weiter funktioniert. Der Kämmerer ist auch neu. Ich habe die Programme gesehen. Es soll kein Strukturabbau im Kultursektor stattfinden in Gütersloh. Aber ich glaube, es ist jetzt höchste Zeit zu sagen, Hände weg vom Kulturetat. Auch in anderen Städten.
Lorenz Deutsch hat sich in den letzten 2 Jahren auf vielen verschiedenen politischen Ebenen extrem beliebt gemacht mit seiner permanenten Mahnung und Warnung, die Kulturetats zu kürzen. Daraus hat sich ein sehr spezielles Verhältnis mit der Kulturministerin des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt. Aber Sie haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kommunen der Hauptträger der Kultur sind und dass Sie natürlich befürchten, dass wenn das Land anfängt zu kürzen, dass ein Signal in die Kommunen ist, wenn die da oben schon, die eigentlich nicht so schlecht wie wir dastehen mit ihren Steuereinnahmen, also die in Düsseldorf ist mit da oben gemeint, da abschmelzen, dann müssen wir das natürlich auch tun. Wie stellt sich für Sie die Situation jetzt dar und was erwarten Sie? Es gibt ja wegen der, muss man vielleicht dazu sagen, wegen der Kommunalwahl in diesem Jahr, gibt es in sehr vielen Gemeinden einen Doppelhaushalt, also einen für 2025 und 2026. Aber im nächsten Jahr werden die Verteilungskämpfe spätestens losgehen. Wie sehen Sie die Situation, Herr Deutsch?
Ich glaube, die Situation ist enorm herausfordernd. Auf Landesebene sehen wir jetzt im Entwurf des Haushaltes wieder einen Schritt rückwärts. Fehlen sozusagen vom vorherigen Haushalt 8,5 Millionen im Entwurf. Wir werben sehr dafür, dass der nochmal verändert wird und wir sozusagen keine Kürzung erleben. Aber keine Kürzung bedeutet natürlich trotzdem eine Einschränkung der Möglichkeiten. Also hier ist jetzt schon viel über Inflation, über Personalkosten gesprochen worden. Ist im Moment ganz erheblich, schon in den letzten Jahren. Und selbst ein gleichbleibender, nominell gleichbleibender Haushalt bedeutet klar eingeschränkte Möglichkeiten und die Honoraruntergrenzen werden diese Situation auch nicht verbessern, sondern natürlich nochmal auf der Kostenseite sich bemerkbar machen. In den Kommunen, Sie haben das gesagt, 6 von 10 Kommunen mit Haushaltssicherungsaussichten, also da übernehmen dann die Bezirksregierungen das Sagen und die Kämmerei steht dann unter Aufsicht. Das wird vor allen Dingen die berühmten freiwilligen Leistungen dann betreffen. Die sind dann natürlich immer unter besonderer Beobachtung, also das kann schon wirklich schwierig werden und deswegen lohnt es sich, dafür zu argumentieren und zu sensibilisieren, warum das eigentlich wichtig ist. Wir haben eben gesagt, naja, oder gehört, in einer Kommune möchte der Bürgermeister das einfach mal mitmachen. Also das ist vielleicht auch deswegen nicht so eine gute Idee, weil die Kultur eine der wenigen echten Aufgaben der Kommunen sind, in denen sie das Sagen haben. Und die Haushaltsansätze sind an sich überschaubar, also wenn ich hier in den Kölner Haushalt angucke, das sind etwas über 4% nur. Aber das sind 4%, die sehr kleinteilig verausgabt werden. Das sind keine großen Programme, sondern das sind alles einzelne Projekte. Da ist ein Kulturamt ordentlich mit beschäftigt. Entsprechend ist der Kulturausschuss damit ordentlich beschäftigt und ein Bürgermeister, Oberbürgermeisterin, die sich dann in den Kulturausschuss mit diesen Debatten noch zusätzlich beschäftigen möchte. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich einen Gefallen tun. Weil das eben ganz besondere Strukturen sind. Sehr diskursintensiv, was eben nicht nur ein Störfaktor ist, was vielleicht so aus Rathausperspektive dann schon mal so aufgenommen werden kann, sondern das ist ja sozusagen der Witz der ganzen Veranstaltung. Dass Kultur etwas ist, worüber wir uns als Gesellschaft eben auseinandersetzen. In deren Projekten wir Dinge diskutieren, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Dafür machen wir das überhaupt, ja, damit wir über uns selbst besser aufgeklärt werden und über unsere gesellschaftlichen Verhältnisse. So, und das kann man nicht mal eben so nebenher machen oder sagen, ja, das ist jetzt nice to have, sondern ich würde sagen, gerade in Zeiten, wir haben über zersplitternde Räte gesprochen, es wird immer schwieriger, Koalitionen zu bilden, das allgemeine Diskussionsklima erhitzt sich immer mehr, die Ränder werden stärker. Und da dann zu sagen, wir sparen jetzt mal an den Stellen, wo wir all das verhandeln können, wo wir uns mal sozusagen an einem Abend oder auch den Tag über in Bibliotheken einfach mal klüger machen können, uns ein bisschen streiten können in geordneten Bahnen, wo wir uns vielleicht auch mal irritieren lassen können in unseren Voreinstellungen, da jetzt zu sagen, oh, das ist aber keine Pflichtaufgabe, das lassen wir jetzt mal, halte ich für eine überschaubar gute Idee, genau genommen für eine sehr schlechte. Und das ist der eigentliche Grund, weshalb es sich wirklich lohnt, nicht nur für die Konstanz von Kulturhaushalten zu streiten, sondern zu sagen, da muss eigentlich mehr investiert werden. Um das noch schnell zu sagen, die Düsseldorfer Koalition hatte sich ja verabredet, 50% Erhöhung des Kulturhaushaltes durchzuführen. Das war eine gute Idee. Sie ist nur leider schon im ersten Regierungsjahr über Bord gegangen und es ist auch nicht sichtbar, dass da Rettungsringe ausgeworfen werden, sondern wir sehen jetzt langsam zurückschreitende Kulturetats. Das Gegenteil wäre richtig.
50%, das wäre auf Landesebene, das ist hier mit Düsseldorf gemeint, die Anhebung des Kulturetats von etwas über 300 auf mehr als 450 Millionen Euro in der Zeit zwischen 2022 und 2027. Nichtsdestoweniger, trotz werden in Deutschland über 13, vielleicht sogar 14 Milliarden Euro von der öffentlichen Hand für die Kultur ausgegeben. Es gibt nicht wenige Länder, die uns um diese Art der öffentlichen Kulturfinanzierung beneiden. Ich möchte aber Ihren Ball aufnehmen, Herr Deutsch, und den Bogen auch so ein bisschen zurückschlagen zu den Wahlergebnissen, die ich am Anfang erwähnt habe. Die politischen Ränder, Sie haben das auch gesagt, werden auch in NRW stärker, derzeit vor allem rechts. Die AfD, eine ganz offiziell als rechtsextrem einzustufende Partei, erklärt offen, dass sie nicht nur den Kulturbetrieb grundsätzlich umbauen, sondern Förderungen auch überall dort streichen will, wo, wenn man sich das dann genauer anguckt, von der Kunstfreiheit auf eine Art und Weise Gebrauch gemacht wird, die nicht zur politischen Linie dieser Partei passt. Im Gegenzug wird von eigentlich allen anderen Parteien die herausgehobene Bedeutung der Kultur für die Demokratie betont. Ich frage in die Runde vielleicht zunächst Frau Pflugner und Herrn Kempel, stimmen Sie dieser Einschätzung der Bedeutung der Kultur für die Demokratie, die Lorenz Deutsch auch gerade geschildert hat, zu? Und wenn ja, was ist denn dann die konkrete Aufgabe öffentlicher und das heißt in NRW ja vor allem kommunaler Kulturförderung, wenn wir davon ausgehen, dass die Sicherung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland auf jeden Fall Staatsräson ist?
Ein ganz praktisches Beispiel, wo halt in meinen Augen schon die demokratischen Grundsätze behindert wurden, ist aus Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD eine Anfrage an den Landtag gestellt hat, warum es ein landesweites Projekt für Bibliotheken gibt, wo die LGBT-Literatur halt besonders herausgestellt wurde, mit Veranstaltungen, mit Ausstellungen und so weiter. Es waren, glaube ich, 36.000 Euro, die sie einfach als verschwendet angesehen haben. Und ich denke, dass das schon eine Aufgabe der Bibliotheken ist, gerade im LGBT-Bereich die Literatur zur Verfügung zu stellen und verschiedene Ansichten auch darzustellen. Wir sehen es gerade in den USA. Die Demokratie wird in meinen Augen dort über die Bibliotheken sehr heftig angegriffen. Bei uns ist es halt auch deutlich so, die Bibliotheken fördern Informations- und Medienkompetenz und schaffen vertrauenswürdige Räume. Will man die Demokratie verteidigen, muss man halt auch die Unabhängigkeit der Bibliotheken verteidigen.
Da nickt Herr Kempel.
Ja, ein guter Satz. Ich versuche es mal auf den großen gemeinsamen Nenner zu bringen, dass unsere Aufgabe darin besteht, alles zu tun, dass wir eine wehrhafte Demokratie bleiben, auf der Grundlage unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist das, was uns antreiben muss und antreiben sollte. Und das bedeutet, die Pluralität unserer gesellschaftlichen Themen auch zu verhandeln, sie anzubieten, Diskursräume dafür zu schaffen. Das geht über die kulturelle Bildung bis zur Seniorenarbeit. Das betrifft die Volkshochschulen, das betrifft die Erinnerungskultur. Das betrifft aber auch Urban Diplomacy, also urbane Diplomatie, Europa den Menschen vor Ort näher zu bringen und es nicht nur den großen Institutionen zu überlassen. Ich will da gar nicht der AfD jetzt so viel Platz einräumen, aber das sind alles Punkte, alles Akzente, wo sie nicht mit d'accord geht. Das wissen wir. Und nehmen wir die landesweite Entwicklung, dass die Mandate sich verdreifacht haben jetzt in den Räten, dass ich die These sage, dann werden sie auch entsprechend lauter werden und sich auch entsprechend stärker einbringen. Sie haben in vielen Räten jetzt auch Antragsrecht, sie sind im Fraktionsstatus, sie werden mehr mitmischen. Und da müssen wir alle wehrhaft gegenhalten und das verteidigen, was wir aufgebaut haben. Und jeder Euro, der uns genommen wird, diese Festung Demokratie zu verteidigen, ist ein Euro, der in die falschen Hände gleitet. Und das muss uns allen bewusst sein. Und wir kämpfen auch für die Pluralität der Kulturschaffenden, für die freie Szene, für die soziokulturelle Arbeit und auch dafür, dass Stücke verhandelt werden, auch in der deutschen Theaterliteratur, die vielleicht nicht jedermanns Geschmack sind. Aber das ist das, wofür wir einstehen. Wir Kulturpolitiker und wir, die in der Kommune kulturpolitische Verantwortung tragen.
Herr Deutsch, an dieser Stelle wird nicht nur von der AfD, und da kommen wir dann in schwieriges Diskussionsfahrwasser, sondern auch oft von Künstlerinnen und Künstlern moniert, dass sie und ihre Kunst für etwas vereinnahmt werden sollen, instrumentalisiert. Die Kultureinrichtungen wehren sich in anderen Zusammenhängen immer dagegen. Wir sind nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft, sondern wir machen Kunst um der Kunst willen. Aus Sicht des Kulturrats, wie gehen Sie mit der Gratwanderung um?
Ja, diese Anforderungen oder auch Politisierungen der Kunst kommen ja aus unterschiedlichsten Ecken. Sie haben das angedeutet, dass man muss in den sozusagen bei den Reden für die Demokratie, für die Wehrhaftdemokratie tatsächlich aufpassen, dass man nicht sozusagen so gut gemeint Programme verordnet und Themenvorgaben macht und Ähnliches. Das finde ich schon wichtig. Also die Kunst ist eben frei. Und ich glaube, sie wird aus den Relevanzgefühlen von Künstlerinnen und Künstlern immer dahin kommen, sich mit der sie umgebenden Gesellschaft, mit den Problemen, die Menschen sich damit zu beschäftigen. Es gibt aber auch Gefährdungen in der Kunst selbst, ja. Oder also, was mich zuletzt aufgeregt hat, waren Sachen, wenn dann sich 1500 Filmschaffende darauf verständigen können, dass es eine gute Idee ist, einen israelischen Film nicht auf dem Filmfest in Venedig zu zeigen, weiß ich nicht, ob man da nicht da eigentlich die eigenen Standards unterläuft. Oder wenn dann aus bestimmten politischen Voreinstellungen, wir sehen das in den USA, wir können das aber auch in Deutschland sehen, wir hatten eben schon ein kleines Beispiel, es gibt da noch mehr von, wenn dann versucht wird zu sagen, nee, das ist aber nicht, was wir sehen wollen, ob es jetzt aus dem LGBT-Bereich kommt oder ob es bestimmte Beschäftigungen mit Erinnerungskultur sind. Das, was man da in den USA macht, Smithsonian Institut zum Beispiel, ja, also die Vorgaben, bestimmte Darstellungen der amerikanischen Geschichte so nicht mehr zu machen, weil sie wohl nicht ehrenhaft genug sind, weil da halt unehrenhafte Sachen passiert sind. Aber da möchte man dann eben nicht drüber sprechen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Forderung, wir bräuchten mal eine Wende in der Geschichtskultur um 180 Grad, wie Herrn Höcke mal gefordert hat. Das ist da irgendwie offensichtlich schon im Gange. Ja, und das sind alles Zumutungen aus sehr unterschiedlichen Motiven und Ecken, die auf die Kunst zukommen. Und da ist, glaube ich, der Kulturbetrieb selbst gut beraten zu sagen, wir machen Kunst nicht um ihrer selbst willen, nicht im Sinne von la pour la, aber aus einer Eigenlogik heraus. Aus dem, was wir ästhetisch für geboten und wichtig halten. Die Themen, die uns als Künstlerinnen und Künstler auf den Nägeln brennen. Und das bieten wir an. Und dann kann sich eine Gesellschaft dazu ihre eigenen Gedanken machen, auch kritische Gedanken. Ja, also Kunstfreiheit bedeutet ja nicht Abwesenheit von Kritik für Positionen. Ja, also jede auch künstlerisch vertretene Position muss sich mit Kritik auseinandersetzen. Das bedeutet ja nicht, frei zu sein. Ja? Aber Vorgaben, Boykotte, Programmeinkürzungen mit politischen Vorzeichen, das sind alles Sachen, die uns auf schiefe Ebenen bringen und genau eigentlich in Frage stellen, wofür wir das Ganze machen.
Wir reden heute ja vor dem Hintergrund der just stattgefundenen Kommunalwahl über Kultur, Kulturpolitik in den Kommunen. Und zum Schluss möchte ich gerne mit Ihnen noch darauf gucken, was Sie tatsächlich ganz konkret für die nächsten 5 Jahre erwarten, was Sie sich wünschen, was auf der Agenda steht. Ich habe aus den Vorgesprächen so ein bisschen mitgenommen, dass die eine und der andere es für noch dringender als in der Vergangenheit nötig hält, dass auch die Einrichtungen, KünstlerInnen, Verbände vor Ort miteinander sich vernetzen, kooperieren und zusammen stark werden. Frau Flugner, wie kann das in so einer Stadt wie Solingen aussehen? Mit wem sind Sie schon im ständigen Austausch und wer fehlt Ihnen noch?
Ich behaupte jetzt, wir sind sehr gut vernetzt. Wir arbeiten sowohl mit dem Kommunalen Integrationszentrum zusammen, wie auch mit dem Theater- und Konzerthaus, mit verschiedenen Familienförderstätten. also fehlen. Wir haben ganz viele Kooperationsverträge mit Schulen und Kindergärten. Wir kooperieren mit der VHS, mit dem Seniorenbüro. Viele Veranstaltungen, die wir machen, sind Kooperationsveranstaltungen. Auf Anhieb fällt mir jetzt tatsächlich niemand mehr ein, der uns noch fehlen könnte. Aber es fällt mir bestimmt ein.
Dann haben Sie Zeit, noch darüber nachzudenken, während ich Herrn Kimpel frage. Wir haben auch schon darüber ja mehrfach nachgedacht in der Vergangenheit. Wohin entwickeln sich eigentlich die Kulturinstitutionen, die Einrichtungen, die großen, vor allen Dingen städtisch geförderten? Wir sehen ja am Beispiel der Bibliotheken, wie die sich von einem Ausleihort für Bücher, CDs und Videos zu etwas transformiert haben, muss man fast schon sagen. Frau Pflugner hat gerade schon den Begriff des dritten Ortes im Munde geführt, nämlich einer Begegnungsstätte jenseits der Arbeit und des Zuhauses, die nicht kommerziell organisiert ist und die für etwas sorgt, was der Soziologe Reinhard Mante im letzten Jahr in einem Buch als Defizit beschrieben hat, nämlich Demokratie braucht Begegnung. Und diese Begegnung findet an diesen Orten statt. Wir haben vielleicht in der Stadtgesellschaft von diesen Begegnungsorten zu wenig. Kann man sich vorstellen, dass auch Museen und Theater eine ähnliche Entwicklung nehmen wie die Bibliotheken, ohne ihr künstlerisches Profil zu verlieren und zu stärker als bisher frequentierten Orten der Stadtgesellschaft werden?
Ich glaube, dass diese Transformation schon in vollem Gange ist, dass sich die Türen der Häuser deutlich weiter geöffnet haben, als das noch vor vielen Jahren der Fall war, dass die Schwellen deutlich niedriger geworden sind, sich mit kulturellen Institutionen zu beschäftigen, sie zu besuchen. Ich stelle das sowohl an den Ausrichtungen der Theater in Nordrhein-Westfalen statt, die doch sehr, sehr stark performativ auch auf ihr Publikum zugehen, in den Stadtraum gehen und nicht nur noch das klassische Theaterbild verkörpern. Das stelle ich fest, insbesondere für die soziokulturellen Zentren, für die Bibliotheken allemal, aber auch für die Museen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Einrichtungen diesen Haus der offenen Tür-Gedanken viel, viel stärker mittlerweile schon praktizieren, als das noch vor einigen Jahren der Fall war und, glaube ich, auch gut beraten sind, diesen Weg weiterzugehen. Denn sie erschließen damit neue Publika und sie bauen dadurch auch Schwellenängste ab. Und ich glaube, das ist das Rezept auch für die Zukunft, eben, dass wir auch Kultur aus diesem Elfenbeinturm herausholen, der immer noch manchmal so mitschwingt bei dem einen oder anderen, auch bei dem einen oder anderen Kulturpolitiker, dass da, glaube ich, doch im Moment schon eine deutliche Bewegung in eine andere Richtung, in eine viel größere Breitenwirkung im Sinne dieses Kultur für alle Ansatz noch von Hilmar Hoffmann vielleicht, doch da im Gange ist. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen zu dem, was mir besonders wichtig erscheint, ist, dass wir auch solche Dinge, welche Relevanzkultur in unserer Zeit hat, immer stärker auch hervorheben und dass wir dann auch in der Lage sind, auch mit entsprechenden Studien und entsprechenden Zahlen, Daten und Fakten auch argumentieren zu können. Und ich zitiere dabei wirklich die jüngste Studie der Lisbon-Stiftung zum Relevanzmonitor Kultur, die ja wirklich befragt hat bundesweit, welche Relevanz hat denn Kultur in der Bundesrepublik und das über die verschiedensten Altersgruppen hinweg gefragt hat und dass in Summe 90% der Bevölkerung gesagt haben, Kultur hat für uns eine hohe Bedeutung und ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Und das sind die Dinge, die wir viel, viel stärker wieder in das Bewusstsein bringen müssen, um dadurch Gespräche triggern zu können, um über Inhalte zu reden und genau nach diesen, welche Bedürfnisse sind denn in der Bevölkerung vorhanden nach Kultur, damit wir daraus dann die entsprechenden Programme, Inhalte und Strategien entwickeln können.
Die Aufgabe des kulturpolitischen Reporters ist an dieser Stelle immer, Wasser in den Wein zu gießen. In der Tat geben mehr als 90% der Bevölkerung nicht erst in dieser Befragung, sondern auch in Vorläuferstudien der Uni Hildesheim, die auch an dieser Befragung beteiligt war, der Kultur diese Relevanz. Blöderweise gehen dann nur 10% hin. Und da kommt in mir der gelernte empirische Sozialwissenschaftler durch. Womöglich handelt es sich um soziale Erwünschtheit, die diese Befragungsergebnisse produziert. Aber nehmen wir sie doch als Aufforderung und sagen, Lorenz Deutsch, Was folgt denn daraus als Aufgabe für die KulturpolitikerInnen in den Kommunen in den nächsten 5 Jahren? Wenn diese Relevanz doch da ist, wie kann sie dann vor Ort tatsächlich auch operationalisiert werden?
Ich würde zunächst mal sagen, soziale Erwünschtheit ist keine Einschränkung, sondern erstmal ein gutes Zeichen. Also das ist irgendwie offensichtlich ein Standard, eine Orientierung, die doch weit verbreitet ist. Mhm. Was dann die Realisierung angeht, also ich würde persönlich sehr vieles auch als erwünscht bezeichnen, im Sport, im Sozialen, ohne dass ich persönlich jetzt daran teilnehme. Das muss ich auch nicht, finde ich. Ja, ich bin ja frei, mir auszusuchen. Also ich bin vor allen Dingen in der Kultur unterwegs und andere sind vielleicht viel mehr im Sport unterwegs. Also insofern finde ich der alte Satz von Hilmar Hoffmann, den Sie schon zitiert haben, Kultur für alle, ich würde den ungern so interpretieren, dass das Ziel ist, alle müssen in der Kultur sein, sondern die Kultur muss offen sein für alle. Sie muss zugänglich sein für alle. Zumindest in Kontexten der kulturellen Bildung müssen alle mal die Chance haben zu entdecken, dass das was für sie ist. Vielleicht entdecken sie dann auch, dass das nichts für sie ist, aber sie müssen mal die realistische Chance haben. Und bei der Frage offene Häuser, dritte Orte, gerade die Museen, aber auch die Theater verfügen über enorme Räume, die über große Zeiträume einfach geschlossen sind. Die schließen in der Regel um 18 Uhr und dann stehen die, sofern sie in den Städten sind, dann da dunkel da. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein kleines Café, das ein bisschen länger auf hat. Aber wenn es durch die Haupthalle zugänglich ist, macht es auch um 18 Uhr zu. Das ist an sich eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen. Da finde ich wirklich, da lohnt sich die Mühe, mal drüber nachzudenken, wie kann man das eigentlich machen? Da kommt immer sehr schnell das Kostenargument, wenn wir das öffnen, dann brauchen wir Wachdienste und irgendwie sowas. Aber da lohnt sich wirklich mal drüber nachzudenken, was sind denn da auch die Benefits, die wir haben? Belebung von Innenstädten wird an vielen Stellen thematisiert. Und da müssten diese Institutionen eigentlich vorangehen und sagen, wir machen hier attraktive Angebote. Viele Kulturschaffende sind auf Raumsuche. Und wenn sowas mal irgendwo passiert, hier in Köln gibt es immer einen Donnerstag im Monat, wo die Museen freien Eintritt haben und es findet dann auch ein Programm da statt. Und dann werden diese Häuser richtig brannt. Also da ist richtig was los. Ich glaube, das nicht unbedingt an dem freien Eintritt, das ist sicherlich auch erleichternd an der Stelle, aber das liegt auch an dem Programm. Und das liegt daran, dass andere dahin kommen und man auch gerne mal da ist, wo viele andere sind. Weil man den Eindruck hat, hier passiert jetzt mal was Relevantes. Und das müssten wir eigentlich viel mehr erzeugen, viel mehr diese Möglichkeiten nutzen, die wir durch die Institutionen haben. Also ich finde, das sind Perspektiven, mit denen müssten wir uns sehr gründlich beschäftigen. Und dann ist es auch immer leichter zu erklären, warum das alles das wert ist. Zum Beispiel die Bauten. Ja?
Sie hatten, Frau Pflugner, gerade ganz kurz mit dem Finger gezeigt und wollten mir dadurch bedeuten, Ihnen ist noch eingefallen, wer Ihnen auf der Liste fehlt?
Stimmt. Also was ich mir noch wünschen würde, wäre näherer Kontakt zu den Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsverbänden, um eigentlich deutlich zu machen, wir sind die Grundlage dafür, dass das Personal auch gut ausgebildet ist und dass sie vielleicht ein bisschen mehr ein Auge auch auf die Bibliotheken bekommen und vielleicht eine gewisse finanzielle Unterstützung da auch möglich wäre.
Nach der Wahl. Die Kultur und die Kommunen, das war unser Thema heute im Forum auf WDR3, wobei nach der Wahl ja nur so halb richtig ist, denn während die Abgeordneten der Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte bereits gewählt sind, werden am letzten Septemberwochenende noch insgesamt 147 Stichwahlen um das Amt der Bürgermeisterin, des Bürgermeisters oder zur Landrätin, zum Landrat stattfinden. Über die Aussichten, Herausforderungen und Chancen in der kommunalen Kulturpolitik sprachen heute hier mit mir Heike Pflugner, Bibliotheksdirektorin aus Solingen und Co-Vorsitzende des Landesbibliotheksverbandes, Andreas Kimpel, Kulturdezernent in Detmold und stellvertretender Vorsitzender des Kulturausschusses, in Gütersloh und stellvertretender Vorsitzender des Kulturausschusses im Nordrhein-Westfälischen Städtetag sowie Lorenz Deutsch, der Vorsitzende des Kulturrates NRW aus Nee, nicht Düsseldorf, Köln. Haha. Mein Name ist Peter Grabowski, ich bin der kulturpolitische Reporter und ich danke wie stets für Aufmerksamkeit, Anregung und Widerspruch. Bleiben Sie dabei.